Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
Tag der Pflege. Ein Sendeschwerpunkt zur Pflegearbeit am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Pflege. Auf Radio Helsinki, Frequenz 92,6 FM sowie auf www.helsinki.at.
Mein nächster Gast ist Birgit Menhardt-Schieber. Sie ist Präsidentin von Verein Interessensgemeinschaft der pflegenden Angehörigen. Warum organisieren sich pflegende Angehörige? Was ist der Bedarf?
Ich glaube, das Interessante ist, dass sich pflegende Angehörige eigentlich nicht organisieren. Und das ist ja auch das ganz große Problem, weil pflegende Angehörige zumeist allein sind in ihrer Situation und sozusagen im Verborgenen pflegen. Und das ist der Grund, weshalb wir vor 12 Jahren eben die Interessengemeinschaft gegründet haben, um ihnen eine Stimme zu geben. Also um nach außen aufzutreten für ihre Anliegen und für ihre Bedürfnisse.
Euer Vereinssitz ist in Wien und ihr habt so Regionalkoordinatorinnen in den Bundesländern. Kannst du so einen Einblick geben, wie viele Menschen erreicht ihr mit euren Angeboten eigentlich?
Es ist ganz schwierig festzustellen, wie viele Menschen wir erreichen. Wir sind ja eigentlich eine Internetplattform. Das heißt, wir wissen nur anhand der Zugriffe, ob Menschen unser Angebot, unsere Informationen überhaupt in Anspruch nehmen. Und auf der anderen Seite machen wir es eher so, dass wir uns ganz stark vernetzen. Also in alle Organisationen in Österreich, in alle, also nicht nur die Trägereinrichtungen, auch auf den, in die Politikfelder. Also wir versuchen sozusagen, die Menschen so zu erreichen, aber wir wissen nicht, wie viele wir erreichen. Aber wir wissen laut der Studie Angehörigenpflege in Österreich, dass circa 1 Million Menschen in Österreich pflegende Angehörige sind. Und das macht eben so quasi deutlich, dass diese Menschen ganz dringend Unterstützung brauchen. Nur wie sie an diese Unterstützung kommen, das ist das ganz große Problem. Das ist der Grund, weshalb wir für sie kämpfen.
Das heißt, die politische Arbeit ist eigentlich ein Schwerpunkt und der zweite ist Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige.
Also ich muss dazu sagen, wir leisten ja keine Unterstützungsangebote im herkömmlichen Sinn, also keine Dienstleistungen, sondern wir sehen uns immer als die Linkworker. Wir versuchen zu vermitteln, wohin muss man gehen, wenn man etwas braucht, und auf der anderen Seite melden wir in die Politik zurück, was wir glauben, dass die Menschen brauchen würden. Und das größte Problem ist dabei immer, es gibt Unterstützungsangebote von der öffentlichen Hand, die in Ordnung sind, aber die Menschen haben keine Ahnung davon. Und diese ganz schwierige Arbeit, das zu vermitteln, das machen wir eben seit 12 Jahren. Und ich merke schon, dass wir zumindest auf gewissen Ebenen immer deutlicher wahrgenommen werden. Aber auch in der Politik, weil wir einen Forderungskatalog mit 12 Punkten haben an die Politik und die vertreten wir wirklich ganz vehement und kommen immer so quasi einen Zentimeter weiter.
Es ist ja seit vielen Regierungsprogrammen immer wieder diese Devise daheim statt heim und man weiß auch, dass die meisten Personen ja daheim gepflegt werden, aber genau da braucht es ja die Unterstützung. Wer sind diese pflegenden Angehörigen?
Die pflegenden Angehörigen sind eigentlich in allen Altersgruppen vertreten. Man ist immer davon ausgegangen, naja, da geht es nur um die Altenpflege und das stimmt ganz einfach nicht. Immer dort, wo Langzeitpflege auftritt, also mehr als 6 Monate, dort hast du auch pflegende Angehörige im herkömmlichen Sinn. Und immerhin haben wir durch eine Studie, und in einer Studie werden einfach mal relative Zahlen erhoben, 42.700 Kinder, die pflegen und betreuen und in ganz schwierigen Situationen sind. Und dann haben wir bei den, ich sage jetzt einmal, also circa 200.000 bis 300.000 Menschen, die selbst noch erwerbstätig sind und pflegende Angehörige sind. Man glaubt, man nimmt halt immer an, dass der größte Teil der pflegenden Angehörigen so um die 60 Jahre alt ist. Aber das ist nur ein Teil davon. In Wirklichkeit zieht sich das wirklich durch alle Generationen und alle Generationen stehen vor denselben Problemen dabei. Mhm.
Was sind denn Punkte aus eurem Forderungskatalog? Was wird denn jetzt so dringend gebraucht?
Wir haben ja sehr lange dafür gekämpft, dass vor allem das Pflegegeld jährlich valorisiert wird und nicht nur alle paar Jahre. Das ist gelungen. Das war ein ganz, ganz großer Schritt, weil damit endlich einmal klar geworden ist, dass das Pflegegeld ja keine statische Größe ist, sondern sich auch verändert. Ich glaube, jetzt in der jetzigen Situation werden wir noch vor anderen Herausforderungen stehen, wenn es um andere Fördermaßnahmen gibt, die auch valorisiert werden müssen. Ja, weil in der Zwischenzeit wissen wir, dass wir ja wirtschaftlich auch ein großes Problem haben werden. Aber in der letzten Zeit haben wir uns, wir machen es immer so, wir hören den Leuten zu, was sie an Problemen haben und daraus formulieren wir dann eben eine Forderung. Eine davon war eben jetzt die vergessenen pflegenden Eltern von chronisch kranken und behinderten Kindern. Das ist eine gar nicht kleine Gruppe, das sind zumeist Alleinerzieherinnen, die sich wirklich mühsam durch diesen Bürokratie-Dschungel bewegen müssen, weil ja mit dem Alter ihrer Kinder sich immer die Voraussetzungen ändern. Und diese Kinder sind ja keine Kinder im üblichen Sinn, sondern sind ja sehr oft Erwachsene. Die Mutter ist zum Beispiel 70, aber das Kind ist mittlerweile 45 oder 50, aber es ist immer noch das Kind. Aber ein Unterschied ist zwischen Kinderbetreuung und zwischen der Betreuung von erwachsenen Menschen, vor allem eben dann bei einer chronischen Erkrankung oder Behinderung. Und jetzt haben wir aktuell noch eine Forderung aufgenommen, die uns ganz wichtig ist, dass die Pflege von Menschen mit Long-Covid, das ja auf uns zukommt, natürlich dazu führen muss, dass alle Unterstützungsangebote für die pflegenden Angehörigen genauso zugänglich sind wie bei anderen Erkrankungen. Und das wird noch ganz schwierig, weil man ja zuerst einmal eine Diagnose braucht und erst aufgrund der Diagnose dann sagen kann, wir wollen jetzt, dass wir zum Beispiel auch in das Pflegegeldsystem eingebunden werden. Und daraus entstehen eben dann die Ansprüche. Also es ist wieder ein Thema geworden und wir warten eigentlich immer auf das nächste Thema, das jetzt kommen wird. Und das ergibt sich ganz einfach. Mhm.
Aber das heißt auch, eure Forderungen verändern sich mit den Gegebenheiten sozusagen, die ihr vorfindet, oder die pflegenden Angehörigen?
Also die Forderungen verändern sich wirklich und das braucht einfach immer ein gutes Gehör dafür, was ist denn gerade los, was betrifft denn die Menschen. Und ich muss dazu sagen, wir sind ja ein sehr kleines Team. Unsere Koordinatorin arbeitet 15 Wochenstunden und die sitzt so quasi am Telefon, also die kriegt das meiste mit. Und ich kriege das halt als Wanderpredigerin durch Österreich dann direkt mit, was mir eben Menschen erzählen oder sagen, wir haben da ein Problem und wir wissen nicht wohin und wer hilft uns einfach. Und das ist eigentlich, glaube ich, die wichtige Herausforderung, weil wir sehr eng mit dem Sozialministerium zusammenarbeiten und dann kommen und sagen, da gibt es ein Problem, wie können wir das miteinander angehen? Und da muss ich schon sagen, dass die Kolleginnen dort wirklich ein offenes Ohr haben und uns schon sehr unterstützen. Aber natürlich immer nur in dem Rahmen, in dem sie das können. Und dann kommt halt noch dazu, dass es in den verschiedenen Bundesländern wieder unterschiedliche Regelungen gibt. Also es ist eine unendliche Geschichte ganz einfach. Mhm. Und wir haben in jedem Bundesland eine Regionalkoordinatorin, einen Koordinator, wenn es wirklich um etwas ganz Regionales geht. Das können wir von Wien ja gar nicht sehen. Ja? Aber auch das funktioniert gut. Aber wie gesagt, in Wirklichkeit sind wir bei der 1 Million pflegender Angehörige, ja, sage ich einmal jetzt 15 Menschen maximal, die versuchen, das Ganze irgendwie zu steuern und in den Griff zu kriegen.
Radio Helsinki 92,6 FM.
Stichwort Bundesländer, da möchte ich gerne fragen, das Modell im Burgenland mit der Anstellung der pflegenden Angehörigen. Kannst du da kurz beschreiben, wie das funktioniert und wie du das einschätzt?
Wir haben uns das von Anfang an sehr genau angeschaut. Wir haben damals den Entwurf im Sozialhilfegesetz gesehen, im Burgenländischen, und haben sofort einen Einspruch gemacht, weil wir gesagt haben, so funktioniert das Ganze einfach nicht. Und seither haben wir das laufend beobachtet. Das Problem ist nämlich, dass die pflegebedürftigen Menschen 80-90% ihres Pflegegeldes in diese GmbH einzahlen müssen und alles, was über dem Richtsatz ihrer Pension liegt. In der GmbH werden dann ihre pflegenden Angehörigen angestellt, je nach Pflegestufe, unterschiedlich in der Stundenanzahl. Und wir haben gesagt, naja, das ist zwar schön, dass die endlich einmal ein Entgelt bekommen, aber in Wirklichkeit arbeiten sie ja in dieser Zeit zwar angestellt, aber man muss genau schauen, treten sie deshalb aus dem Erwerbsleben aus? Wie kommen sie nachher wieder zurück? Gleicht das wirklich das aus, was die pflegebedürftigen Menschen abgeben müssen dafür? Und was führt das, zu welchem Rollenkonflikt kann das auch führen innerhalb der Familie, wenn die Tochter jetzt plötzlich die Angestellte ihrer pflegebedürftigen Mutter ist, in Wirklichkeit aber eigentlich zu dieser GmbH gehört. Und es war ja auch ein Pilotprojekt. Und die Frage stellt sich ja, wann wird es evaluiert? Wie wird festgestellt, was ist daran gut gelaufen? Und gibt es überhaupt eine Fortsetzung? Und darum haben wir gesagt, nein, wir haben eine große Diskussion geführt und gesagt, es braucht einen Einkommensersatz für die pflegenden Angehörigen, aber das Anstellungsmodell scheint für uns nicht die Lösung zu sein. Jede pflegende Angehörige oder jeder pflegende Angehörige kann sich ja über den Bund kostenlos Pensions- und Krankenversichern lassen und kann damit sozusagen für seine Anwartschaften dann für die Pension vorsorgen. Und das ist ein viel besseres Modell als dieses nicht ganz schlüssige und für viele auch schwierige Modell. Also wir sagen, das muss man sich ganz genau anschauen und erst dann Entscheidungen treffen, ob das jetzt nur ein Wahlkampfzuckerl ist bei Wahlen oder ob das tatsächlich eine Möglichkeit der Lösung wäre und nur eine der Möglichkeiten.
Okay. Ich möchte nur noch ergänzen, meinen Gedanken dazu, weil auch wenn die Person dann, also die pflegende Angehörige, angestellt ist, ist es ja trotzdem so, dass es professionelle Unterstützung dazu braucht, weil ja ansonsten trotzdem die pflegende Angehörige ganz viel Zeit reinarbeitet und ja auch sozusagen die Luft braucht zum Erholen.
Also erstens brauchen die pflegenden Angehörigen trotzdem Unterstützung, das ist ganz klar. Die Frage ist, wie weit wird das dann ausgeschlossen durch dieses Anstellungsverhältnis in dieser Zeit? Und das Zweite ist, nach den 20 oder 30 oder 40 Stunden Arbeitszeit machen sie ja das weiter, was sie immer gemacht haben. Das heißt, sie sind ja 24 Stunden da. Sie gehen ja nicht einfach nach Hause, weil ihre Arbeitszeit zu Ende ist. Also das ist so ein bisschen, da muss man genau hinschauen, was passiert da mit den pflegenden Angehörigen. Und ich glaube, man muss halt noch einmal drauf schauen, was heißt das dann im Gesamtkontext? Ist dann, dürfen sie eigentlich pflegen, wenn sie angestellt sind? Nein, sie dürfen nicht. Sie dürfen nur betreuen. Aber in dem Augenblick, wo ihre Arbeitszeit zu Ende ist, dürfen sie wieder pflegen, denn da gibt es ja auch keine gesetzliche Grundlage dafür. Und wenn man eigentlich nicht pflegen darf in dieser Zeit, wie bringt man das alles unter einen Hut? 20 Stunden lang darf ich nur betreuen, aber nach den 20 Stunden, die ich geleistet habe in der Woche, dann darf ich wieder alles andere, also irgendwie passt das alles hin und her zusammen.
Okay. Dann kommen wir noch zu einer abschließenden Frage. Wie schätzt du jetzt das Pilotprojekt der Community Nurse ein? Wie können da die pflegenden Angehörigen auch sozusagen davon profitieren?
Wir haben uns ja sehr intensiv mit diesem Community Nurse Projekt beschäftigt. Wir haben ja auch unsere Forderungen ins Regierungsprogramm hineingebracht. Da waren ja auch die Community Nurses dabei. Ja, es wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit, genau in die Familien hineinzukommen damit. Ja? Weil die Community Nurse hat ja die Möglichkeit, die soll ja nicht am Telefon in der Gemeinde sitzen und sagen, gehen Sie dorthin, sondern sie kommt ja auch in die Familien und sie sieht ja auch den Gesamtzustand, nämlich auch die pflegenden Angehörigen. Und auf der einen Seite kann sie schon so etwas wie Gesundheitsförderung machen, das heißt also mal zu schauen, was braucht man denn für eine Entlastung, damit man nicht selber überfordert ist. Aber zugleich, und das war eine Forderung von uns, soll sie schon die Möglichkeit haben, natürlich vor Ort auch eine Pflegetätigkeit auszuführen. Also nicht zu sagen, na, das darf ich jetzt nicht, da brauchen Sie jemand anderen, sondern wenn jetzt ein Verbandswechsel ansteht oder eine Insulinspritze oder was auch immer, dass sie das aufgrund ihrer Profession natürlich dort tun darf. Und so ist es eigentlich gedacht, das ist ja entstanden aus dem alten Modell der Gemeindeschwester, die es ja schon viele Jahre gibt, die sozusagen auf der einen Seite die Drehscheibe nach außen ist, aber auf der anderen Seite natürlich eng verbunden ist mit den pflegebedürftigen Menschen und mit den pflegenden Angehörigen. Also wir sind sehr dafür, wir müssen aufpassen, dass sie nicht zu einer reinen Beratungsfunktion verkommt, sage ich vorsichtig, sondern das, was sie aufgrund ihrer Ausbildung kann, auch wirklich dann tun darf.
Dann danke für die ganzen Infos. Wir sind jetzt schon am Ende vom Gespräch. Ja, weiterhin starke Auftritte und im Grunde ist das sowas wie ein gutes Lobbying, oder? Was ihr da macht im Verein.
Wir versuchen, die Lobbyistinnen und die Lobbyisten zu sein für die pflegenden Angehörigen. Und wir werden auch den morgigen Tag, also den Tag der Pflege in diesem Sinn auch begehen, weil es uns einfach wichtig ist, dass man jetzt einmal darauf aufmerksam macht, was da eigentlich mit 1 Million Menschen in Österreich passiert. Mhm. Und wir wünschen euch auch ganz, ganz viel Erfolg mit der Sendung.
So, das ist die Sendung Nachtschicht, Pflegestützpunkt Spezial mit Karin Schuster. Die ganze Nacht bis morgen früh sind wir im Dienst mit Pflegekräften. Das war jetzt ein vorproduziertes Interview, weil Birgit Meinhardt-Schiebel, die Präsidentin der IG Pflegende Angehörige, den Sitz in Wien hat. Und gleichzeitig passieren ja hier schon auf Hochtouren die Vorbereitungen für den Pflegetanz-Flashmob, der da jetzt online passieren wird um 21 Uhr. Inzwischen könnt ihr auf helsinki.at, findet ihr unter der Sendungsbeschreibung Nachtschicht den Link in den Zoom-Raum und auch auf der Facebook-Seite von Radio Helsinki findet ihr den Link in den Online-Tanzraum unter Anführungszeichen. Positioniert euch die Kamera und sozusagen habt viel Spaß mit dem Tanz, den wir gemeinsam am Internationalen Tag der Pflege machen werden. Inzwischen gibt es noch ein Musikstück und ja, ich hoffe, euch gelingt eine gute Vorbereitung, sodass wir uns um 21 Uhr im Raum treffen.
South between the trailer, not the early one that you wish upon, not the northern one, the guards and the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think that love is just mythical. Everywhere a little light shine. Blackness, blackness, red.
Das ist die Sendung Pflegestützpunkt Nachtschicht. Und in 4 Minuten ist es bereits soweit. Und es gibt den Online-Pflegetanz-Flashmob. Schaut auf helsinki.at und dort findet ihr den Link in den Zoom-Raum. Und wir werden gemeinsam tanzen. Und bis dorthin gibt es nur ein Musikstück.
Tag der Pflege. Ein Sendeschwerpunkt zur Pflegearbeit am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Pflege. Auf Radio Helsinki, Frequenz 92,6 FM sowie auf www.helsinki.at.